Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. 2025. Was für ein Jahresbeginn. Die Welt steht Kopf. Bei all den politischen Turbulenzen kommt ein Thema ganz klar zu kurz. Und das ist der Klimawandel. Was können wir dagegen tun? Wo können CO2-Emissionen weiter reduziert werden? Heute schauen wir uns dafür den Lebensmittelsektor an und die Herstellung alternativer Proteine. Denn ein zentraler Treiber des Klimawandels ist die wachsende globale Fleischproduktion. Mittlerweile liegt der Konsum jährlich bei geschätzten 350 Millionen Tonnen. Das ist ein Problem. So mahnt der Fleischatlas, das sind Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel, der Heinrich-Böll-Stiftung, Klima und Biodiversität können nur geschützt werden, wenn die Industrieländer ihren Fleischkonsum halbieren. So. Das wäre jetzt die Steilvorlage für unseren heutigen Gast, Tim Fronzek vom Startup Nosh Biofoods. Wir treffen ihn in seiner Firma auf dem Areal des Wissenschafts- und Technologieparks in Berlin-Adlershof. Nosh Bio wurde 2022 von Tim und Felipe Lino gegründet, einem brasilianischen Biowissenschaftler, mit dem Ziel, eine besondere Art von Pilzprotein zu produzieren. Hallo Tim, schön, dass wir dich hier in Adlershof besuchen dürfen.
Hallo Oliver, vielen Dank. Freut mich, dass ihr hier seid und freue mich auf das Gespräch.
Führ uns doch mal bitte ein in euer Thema. Was macht ihr denn genau bei Nosh Bio?
Ja, also eigentlich hast du das gerade schon perfekt eingeführt, muss man sagen. Und ich würde nur an einer Stelle korrigieren wollen. Die Idee ist eigentlich gar nicht, dass wir ein Pilzprotein produzieren, sondern vor jetzt fast 3 Jahren war eigentlich die Ausgangsüberlegung und Hypothese eben genau, wie schaffen wir es, die Nahrungsmittelindustrie mit einem besseren CO2-Fußabdruck zu versehen. Und quasi ausgehend von dieser initialen Fragestellung sind wir so ein bisschen über, okay, industrielle Massentierhaltung, wie kriegen wir den Konsum von tierischem Material reduziert, zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben bessere tierfreie Produkte braucht. Und dafür wiederum braucht es bessere, tierfreie, gesunde und günstig herzustellende Inhaltsstoffe. Und wiederum über diese Anforderungen sind wir dann bei unserem heutigen Fadenpilz gelandet, dem sogenannten Koji-Pilz, mit dem wir Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie herstellen, um eben dabei zu helfen, Qualität, Geschmack, Mundgefühl, Nährwerte, Gesundheitseffekte von tierfreien Produkten zu verbessern und zeitgleich aber eben auch einen gewissen Kostenvorteil in die Produktion zu bringen, sodass die Produkte eben nicht nur wettbewerbsfähig in Bezug auf die Qualität der Produkte werden, sondern eben auch erschwinglich für einen durchschnittlichen Haushalt.
Ja, ihr seid von der ganz großen Fragestellung direkt ausgegangen. Das finde ich natürlich sehr interessant. Ich habe jetzt beim Thema Pilzprotein oder Pilzmyzel, was dann vielleicht als alternatives Protein auch auf dem Markt erscheinen wird, mich noch erinnert an die ersten sogenannten Burger, ja. Beyond Burger, Sensational Burger und wie sie alle hießen. Da gab es ja mal eine große Mode eigentlich in dieser Beziehung. Ich weiß nicht, wie viele ich ausprobiert habe. Am Ende des Tages, der Geschmack war ganz gut, aber es sind viele Zusatzstoffe da drin. Und das hat auch zum Beispiel, glaube ich, den Aktienwert von Beyond auch ganz schön geschmälert am Ende des Tages. Wie ist das denn jetzt verglichen mit eurem Material, was ihr da gewinnt? Also ich hatte auch gelesen von den Koji-Junks. Da bin ich jetzt quasi schon direkt bei einem Produkt. Aber ich glaube, für die Leute, die eben auch andere Fleischersatzprodukte kennen, ist es vielleicht interessant, wenn wir so rum in die Geschichte einsteigen.
Ja, genau. Und ich glaube, an den Koji-Junks kann man auch eigentlich am besten erklären, was die Besonderheit des Ingredients ist. Also wir können natürlich noch ganz viel mehr und in unterschiedlichster Ausprägung und Varianz. Aber diese Koji-Chunks, das ist eben wirklich ein Stück, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fleisch. Und im Unterschied zu dem, was alle anderen Hersteller am Markt im Status quo machen, ist dieses Stück Fleisch eben hergestellt aus einer einzigen Zutat, nämlich diesem natürlich fermentierten Koji-Protein. Es ist wichtig dabei zu erwähnen, dass wir an uns nicht den Anspruch haben, uns als Endverbrauchermarke zu etablieren. Also wir zielen jetzt nicht darauf ab, irgendwie uns als das beste Produkt am Markt für Endkonsumenten zu positionieren, sondern wir wollen eben genau diesen Mehrwert, den wir geschaffen haben, all den Unternehmen zur Verfügung stellen, die heute schon ihre Kundschaft haben, die mit ihren Produkten eben schon im Regal liegen, aber eben genau dieses Problem haben, dass sie erstens nicht günstig genug herstellen können und zweitens eben nicht in der Lage sind, diese Texturen von tierischem Fleisch so nachzubauen, dass man eben trotzdem ein schlankes und aber eben auch sauberes Ingredients-Label auf den Produkten behält.
Das eine ist ja irgendwie diese Masse, die man sozusagen auch als Chunks oder vielleicht sogar als in Burgerform verarbeiten kann und direkt auch konsumieren demnach. Das andere ist, dass es eben, wie du sagst, ein Ingredients sein kann in der Lebensmittelindustrie. Könntest du das nochmal erklären, wie das dann funktioniert und wo man das finden würde?
Genau, also vielleicht dafür so einen ganz kleinen Ausblick auf den Produktionsprozess. Wir haben eben einen Fermentationsprozess, den wir in einem Wasserbad durchführen. Und das, was wir dann zur Ernte dieses Pilzes eben machen, ist letzten Endes wirklich einfach den Pilz aus dem Wasserbad rausfiltern. Das, was wir dann erhalten, sieht wirklich schon aus wie ein Stück Fleisch. Wir entwässern das noch ein bisschen, waschen das aus, dass eben diese Fermentationslösung rausgeht. Aber das ist dann im Grunde auch schon die erste Zutat, die für diese Koji Chunks beispielsweise verwendet wird. Und wir können aber genau das gleiche Material einfach noch in einem weiteren Prozessverarbeitungsschritt trocknen und zu einem Pulver vermahlen. Und dann genau kann dieses Pulver eben in wirklich im Grunde eigentlich fast jeder Anwendung in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, als Geliermittel, Bindemittel, Stabilisator, Emulgator, also wirklich da Schaumstabilisator. Also es ist wirklich an physischen Eigenschaften im Grunde unbegrenzt einsetzbar. Und das macht es eben auch so versatil und so interessant.
Ja, als Verbraucherin macht man sich das ja gar nicht so klar, wo überall solche Zusatzsubstanzen, wo die drinstecken und wofür man die braucht. Kannst du das nochmal mit einem Beispiel vielleicht konkretisieren?
Ich muss zugeben, mir selbst war das bis vor jetzt knapp 3 Jahren eigentlich auch noch nicht so klar, weil ich bin ja Betriebswirt und nicht Lebensmitteltechnologe. Aber man kann sich vom Prinzip eigentlich das so vorstellen, dass die meisten Lebensmittelprodukte eben wirklich aus Zutaten bestehen. Und da gibt es dann eben ganz spezielle Zutaten, die sind für die Farbe da. Dann gibt es andere Zutaten, die sind für den Geschmack da. Und dann gibt es aber eben auch andere Zutaten, die sind für, ich sag mal, die Konsistenz da. Also alles das, was wir als Mundgefühl beschreiben würden. Das ist eben gerade, wenn es darum geht, Fleisch nachzustellen, da hat man diese faserige Struktur, man hat diesen gewissen Kauwiderstand und alles das wird eben mit häufig Chemikalien nachgestellt. Also Methylcellulose ist beispielsweise so ein unbeliebter Stoff, der dann häufig in diesen Produkten drin auftaucht. Unbeliebt, weil das eine Chemikalie ist, die beispielsweise auch in Tapetenkleister zum Einsatz kommt.
Unappetitlich hört sich das
an. Ja, es hört sich schon so ein bisschen unappetitlich an und man stellt sich eben die Frage, sollte man das wirklich essen?
Insofern ist es interessant, eine natürliche Zutat gewinnen zu können, die dasselbe leistet. Das ist ja dann relativ erstaunlich. Du hast ja gesagt, es kann verschiedentlich eingesetzt werden. Woran liegt das denn, dass es überhaupt möglich ist mit diesem Pilz Mycel in getrockneter Form?
Ja. Genau, also der Pilz hat dieselbe Eigenschaft auch in der feuchten Form. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir eben wirklich keine Stabilisatoren oder keine chemischen Additive beimischen müssen, um diese fleischartige Textur nachzubauen. Das ist im Grunde einer der wesentlichen oder eigentlich das wesentliche Kriterium gewesen, warum wir uns für diesen speziellen Pilz entschieden haben. Da muss ich natürlich das Lob und die Blumen an meinen Mitgründer geben. Da hatte ich wenig Aktien drin, aber es ist eben so, dass in Lebensmitteln häufig diese Funktionen durch ein tierisches Protein dargestellt werden. Mhm. Und dieses tierische Protein nennt sich Kollagen. Und dieses Protein hat eine ganz bestimmte Molekülstruktur. Und mein Mitgründer hat eben herausgefunden, jetzt nicht in eigenen Studien, sondern eher in Recherche von bestehenden Studien, dass es eben auch einzelne Mikroben gibt, in denen dieses Protein vorkommt. Ich sage jetzt mal, das ist das Gleiche wie Kollagen. Es ist ein bisschen anders, aber eben in seiner molekularen Struktur eigentlich fast identisch. Und unser Fadenpilz ist eben einer der wenigen Fadenpilze, die genau dieses Protein auch produzieren. Und das war eigentlich so ein bisschen die initiale Arbeitshypothese, auf der wir angefangen haben, dass wir gesagt haben, wenn dieser Pilz offensichtlich ein Protein produziert, das Kollagen in seiner molekularen Struktur eigentlich fast identisch ist, vielleicht hat er dann eben auch dieselben physischen Eigenschaften, die er ausprägt. Und genau das hat sich letzten Endes bewahrheitet. sogar etwas einfacher, als wir das in der ersten Arbeitshypothese gedacht haben. Wir dachten nämlich, wir müssen dieses Protein extrahieren und einen aufwendigen Extraktionsprozess in unserem Produktionsprozess mit einbauen. Brauchen wir gar nicht. Der Pilz wächst einfach so, wie er wächst, und das komplette Material hat diese physischen Eigenschaften.
Ja, das erklärt mir auch, was sozusagen der Unique Selling Point ist. Das muss man überhaupt erstmal herausfinden, dass dieser Pilz dann eben genau diese Kollageneigenschaften hat. Darauf hätte jetzt auch meine nächste Frage gezielt. Der Pilz an sich, dieser Kochi-Pilz, ist ja, glaube ich, in der japanischen Küche bekannt. Das kannst du ja auch noch mal kurz erzählen. Und warum man dann oder wie es kommt, dass man eine eigene Firma dann gründet auf Basis eines Pilzes, der schon bekannt ist. Das hätten ja eigentlich auch schon andere machen können. Da fragt man sich, ja, was war denn genau der Kniff, auch vielleicht der biotechnologische Kniff an der Sache?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Warum haben das nicht schon andere gemacht? Der Pilz wird in der Tat schon im Grunde seit Jahrhunderten in der japanischen Küche eingesetzt. Da wird er nicht selbst als Biomasse konsumiert, ist so ein bisschen der Unterschied. Da wird meistens eingesetzt, um eben andere Zutaten zu fermentieren. Also beispielsweise in der Herstellung von Sake oder Miso wird der Pilz eingesetzt. Trotzdem die Frage, warum hat es noch keiner genutzt, und auch, was waren so ein bisschen vielleicht die spezifischen Herausforderungen für uns darin, dann eben genau mit so einem schon bekannten Mikroorganismus zu arbeiten. Und da ist es so, als Startup ist man natürlich immer auch ein bisschen abhängig von externen Kapitalgebern. Sobald man irgendwie gründet, geht es darum zu gucken, okay, wie kriegt man Investoren an Bord, um eben entsprechend auch ein Proof of Concept herzustellen und eben die eigene Idee dann auch entsprechend voranzutreiben. Und da ist, und das ist jetzt allerdings quasi meine Interpretation der Frage, warum hat das noch nie jemand gemacht? Klar. Und das war für uns tatsächlich eine Herausforderung in den ersten Finanzierungsrunden, weil jeder Investor fragt, wie sichert ihr denn euer Intellectual Property? Also wie könnt ihr sicherstellen, dass natürlich das, was ihr da tut, nicht kopiert wird? Und das kann man natürlich deutlich schwieriger, wenn man mit einem Organismus arbeitet, der schon bekannt ist. Wenn man mit etwas arbeitet, was noch nie jemand verwendet hat, kann man, ich sage jetzt mal vom Prinzip, ein Patent auf den gesamten Organismus anmelden und hat damit im Grunde den Wettbewerb erstmal für die nächsten, ich glaube, 20 Jahre sozusagen ausgesperrt. Das ist jetzt für unseren Pilz und so wie wir arbeiten natürlich etwas schwieriger und kann nicht komplett ausgeschlossen werden. Und deswegen denke ich, sind eben viele Startups so ein bisschen dazu gezwungen, eben auch so eine gewisse, ja, Besonderheit und Uniqueness in den Organismen darzustellen, mit denen sie arbeiten.
Erstaunlich auch deswegen, weil wir kennen es ja von anderen auch bioökonomischen, biotechnologischen Themen, dass Organismen dann zum Teil auch ein bisschen genetisch verändert werden, dass sie zum Beispiel mehr Wasserstoff produzieren, denken wir jetzt an Cyanobakterien oder so. Aber ihr macht es gar nicht, ne? Ihr lasst den ja so, wie er ist, den Organismus.
Genau, also es ist in der Tat, auch wenn wir uns mit anderen Food-Startups vergleichen, haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind so die Langweiler, weil eigentlich machen wir wenig fancy. Wir nehmen einen Pilz, wir lassen den wachsen, so wie der in der Natur wachsen würde. Die meisten Food-Startups und ich glaube auch die meisten Biotech-Startups starten im Grunde aus einer Produktinnovation. Das heißt, oft sind es wissenschaftliche Teams, die an der Universität oder in irgendwelchen Laboren in einem wissenschaftlichen Umfeld eine neue Erkenntnis generieren über irgendetwas, eine Innovation entwickeln und dann letzten Endes versuchen, diese Innovation, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, zu vermarkten und daraus irgendwo eine Geschäftsidee zu stricken. Bei uns war es eigentlich genau andersrum. Wir haben im Grunde vorher gesagt, wo hat denn der Markt ein Problem, wo fehlt denn eigentlich eine Lösung? Und dann ist mein Mitgründer losgelaufen und hat geprüft, wo kann denn Wissenschaft und womit kann Wissenschaft eine gute Antwort und eine gute Lösung für genau dieses Problem liefern. Und von daher haben wir eben auch an gewissen, ja, Weggabelungen, Entscheidungen getroffen, die ganz explizit darauf abgezielt haben, eben beispielsweise schnell zu sein, einfach zu sein, möglichst wenig Aufwand, beispielsweise auch mit Regulatorik zu haben. Und so haben wir eben unsere Entscheidungen häufig zugunsten von Geschwindigkeit getroffen, versus wir sichern uns beispielsweise gegen einen Wettbewerber noch besser, noch stärker, noch einfacher ab.
Ja, ist schon spannend, denn dass es eben so gut funktioniert. Also wie du sagtest, der Pilz ist zur Fermentierung verwendet worden, aber dass man das organische Material wirklich als Lebensmittel erkannt hat und gesagt hat, damit kann man viel machen. Das war ja dann vorher noch nicht so da. Also ich wäre sehr gespannt, mal so ein Chunk zu probieren, ja. So ein Kochi-Chunk. Das kommt sicher noch.
Ja.
Du hast schon ein paar Mal jetzt gesagt, ja klar, du hast einen Mitgründer, der ist sozusagen das naturwissenschaftliche Brain. Erzähl uns doch mal was zu deiner Person. Wie bist du denn auf diese Gründungsidee gekommen? Was ist dein Background? Du kommst, kann ich vorwegnehmen, eher von der Wirtschaft, ne? Als BWLer.
Genau, ich habe mal Betriebswirtschaft oder Business Administration, wie es ja mittlerweile heißt, studiert und habe eigentlich aus der Universität heraus mit Freunden zusammen meine erste Firma gegründet. Das war 2003, 2004, so in der Range, also schon einen Moment her. Damals ganz andere Industrie. Wir haben die Firma Rebuy, das mag der ein oder andere Zuhörer kennen, ist ein Online-Versandhandel für gebrauchte Medien- und Elektronikprodukte. Haben wir gegründet und zwar mit im Grunde der Idee, dass wir Massenkonsum mit einem besseren CO2-Fußabdruck ausstatten wollten. Das war eigentlich der initiale Treiber und das ist dann auch so ein bisschen der rote Faden. Also ich habe Rebuy für etwas länger als 15 Jahre lang gemacht, bis 2020, bin dann raus aus der operativen Rolle, habe knapp ein Jahr Pause gemacht, viel Zeit mit meinen beiden Kindern verbracht und habe dann auf der Suche nach der nächsten Idee, die ich umsetzen will, eben im Grunde wirklich Industrien danach hinterfragt, erstens, welchen Beitrag leisten sie zu den globalen Treibhausgasemissionen und zweitens, wie dicht und wie nah sind wir schon an massenmarkttauglichen Lösungen, die eben dabei helfen, diese Emissionen zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck von verschiedenen Industrien zu optimieren. Und so bin ich eigentlich in der Nahrungsmittelindustrie hängen geblieben, weil es eben, so wie du ja anfangs schon auch erwähnt hast, eigentlich der Treiber ist im Bereich der globalen Treibhausgasemissionen. Wenn man die gesamte Supply Chain, also die gesamte Wertschöpfungskette rund um Nahrung mit reinnimmt, dann reden wir da über 30% der Treibhausgasemissionen. Das ist mit Abstand der größte Treiber. Plus, und das muss man immer dazu erwähnen, wir reden auch über knapp 80% der globalen Regenwaldabholzung, die durch diese Industrie verursacht wird. Und wenn du diese beiden Faktoren zusammennimmst, wird relativ klar, es wird unmöglich sein, und das belegen auch zahlreiche Studien von verschiedenen Universitäten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder sagen wir mal irgendwie in die Nähe kommen, wenn wir nicht die Nahrungsmittelindustrie von Grund auf neu denken und eben wirklich versuchen, die Emissionen und die negativen Implikationen dieser Industrie auf das Klima deutlich zu verbessern und zu optimieren. Und so bin ich im Grunde in der Nahrungsmittelindustrie hängen geblieben. Ich sage immer so schön, im Grunde von nichts Ahnung, außer da möchte ich gerne helfen. Und dann war es ein glücklicher Zufall, dass ich Philipp kennengelernt habe und wir dann uns persönlich sehr gut verstanden haben von Anfang an. Das ist auch heute ein guter Freund von mir, von daher dann die Entscheidung getroffen haben, wir tun uns zusammen und arbeiten seit jetzt knapp Anfang 2021, also die Zusammenarbeit startete schon etwas früher als die Gründung, arbeiten wir an der Idee von Osch.
Ja, schönes Konzept, dass man sich da mit einer gemeinsamen Idee findet und auf dieser Basis ein Startup gründet. Sehr spannend. Die Fleischindustrie und der Fleischkonsum, das ist ja so ein riesenbestimmendes Thema. Du hast eben die 30% genannt. Wenn ich mir jetzt denke, dass der kleine Pilz, dieser Mini-Pilz, aus dem ich dann doch eine Masse gewinnen kann, den muss ich ja ganz schön hoch skalieren. Und wir kennen das aus diesem Startup-Bereich, haben ja schon einige kennengelernt und begleitet auch. Das ist gar nicht so leicht, da den Einstieg zu finden. Ja, bei der Biotechnologie oder was mit biotechnologischen Verfahren funktioniert, braucht man ja auch Bioreaktoren, die muss man erstmal bauen. Wie seid ihr an diese technologische Herausforderung rangegangen, an dieses Skalieren?
Wir wussten von Anfang an, wir müssen irgendwie Qualität verbessern. Wir wussten aber auch von Anfang an, wir müssen was liefern, was günstig herzustellen ist. Das war, sagen wir mal, ein wesentlicher, zentraler Punkt für die Herstellung. Und wir wussten, wir müssen auch schnell sein. Also das Hochskalieren, wir brauchen eine massenmarkttaugliche Lösung im Grunde irgendwie innerhalb der nächsten 5 Jahre und nicht innerhalb der nächsten 15 oder 20 Jahre. Und daraus im Grunde haben wir von Anfang an für uns auch immer hinterfragt, das, was wir da gerade entwickeln und das, woran wir da arbeiten, wie kriegen wir das eigentlich hochskaliert auf dem industriellen Maßstab? Und die Herausforderung, die im Grunde jedes Fermentations-Startup hat, wenn es loslegt und skalieren will, ist, es braucht Fermentationskapazität. Klingt banal, aber das ist genau das Problem. Denn dieses Problem lässt sich üblicherweise nur durch zwei Wege lösen. Nämlich erstens entweder man arbeitet mit Lohnherstellern zusammen. Da bewegt man sich aber immer in einem Marktumfeld, in dem man um diese Kapazität auch im Wettbewerb steht mit Unternehmen aus dem Bereich Pharma, aus dem Bereich Kosmetik, die einfach andere Margenprofile durchsetzen können, als das in der Lebensmittelindustrie der Fall ist. Das heißt, es ist sehr schwer, da einen Preispunkt zu finden, der es einem hinterher noch erlaubt, mit positiven Margen am Markt zu agieren. Oder die zweite Option, man muss irgendwo Greenfield im Grunde sich eine eigene Fermentationsanlage bauen und hochziehen, ja. Ist sehr riskant, sehr auch kapitalintensiv. Ich sag mal, da reden wir über eine Anfangsinvestition, die sicher irgendwo in der Größenordnung von 30 bis 50 Millionen Euro liegen muss, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und wir wussten, beides ist für uns nicht optimal. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir machen und haben, und da sind wir jetzt nicht das einzige Startup, bei weitem nicht, uns überlegt, wir könnten ja auch bestehende Infrastruktur nutzen, die für andere Zwecke verwendet wird. Und so sind wir letzten Endes in der Industrie des Bierbrauens gelandet.
Bei den Ursprüngen der Fermentation, ja, genau. Sozusagen.
Wir haben gesagt, machen wir Pilz oder Pilz.
Sehr schön.
Und das ist, sagen wir mal, neben den Produkten und der Technologie, die wir entwickelt haben, auch ein Asset, also ein Wert, Eigenkapitalwert, den Nosch sich geschaffen hat, ist eben dieses Konzept, das es uns erlaubt, in bestehenden Brauereien ganz explizit in diesen alten Bierbrautanks unsere Fermentation abzubilden. Und ich sage, wir sind bei weitem nicht das einzige Startup. Wir sind aber zumindest unseres Wissens im Status quo das Einzige, das weiß, wie es geht. Also wir haben tatsächlich Ende 2023 uns eine stillgelegte Brauerei angemietet, das alte Böhmische Brauhaus in Großröhrsdorf in der Nähe von Dresden. Und haben dort den ersten Tank so umgerüstet, dass wir eben anfangen konnten, Testproduktionen zu fahren. Und mittlerweile fahren wir erfolgreich Produktionen in diesem Tank. Das heißt, wir können mit guten Unit Economics, also mit guten Kosten, unser Material dort produzieren, kontaminationsfrei. Und sind gerade dabei, eben die verbleibenden Tanks dieser Brauerei so umzurüsten, dass wir spätestens ab Mitte diesen Jahres anfangen können, auf einem ersten Volumen zu produzieren, das so im Bereich von 500 Tonnen pro Jahr liegt. Und das werden wir dann bis Mitte nächsten Jahres Schritt für Schritt, weil es einfach eine gewisse Kapitalinvestition benötigt, deutlich weniger, als wenn man das im Greenfield-Ansatz verfolgen würde, aber schon eben Geld, was man als Startup jetzt nicht einfach auf der Bank liegen hat, bis Mitte nächsten Jahres hochskalieren auf eine Kapazität von etwa 5.000 Tonnen pro Jahr.
Mhm. Was passiert denn jetzt mit den ersten 500 Tonnen? Wo kommen die denn zum Einsatz? Kann man da schon was verraten?
Mittlerweile können wir darüber offen sprechen, weil glücklicherweise unsere Partner sich da auch mit uns und der Kooperation identifizieren. Da gibt es zwei, die ich gerne nennen möchte. Das ist einmal aus dem Bereich Fleischersatz, also wo wir wirklich eben versuchen, Fleischersatzprodukte jetzt in den Markt einzuführen, die auf unserem Ingredient aufsetzen. Das ist die Firma Tönnies, ist der größte Fleischhersteller in Europa. Und die Firma Barilla aus Italien, die sind natürlich nicht im Bereich Fleischersatz aktiv. Da geht es eher um diese funktionellen Eigenschaften, die ich beschrieben habe, diese kollagenähnlichen Eigenschaften, wo wir dabei helfen, gewisse Ingredients-Labels von verschiedenen Produkten, also die haben ja, Pasta kennt jeder, das hat jeder sofort im Kopf, aber die haben ja auch ganz viele Soßen und Backanwendungen. Ja. Und da geht es primär darum, dass wir dabei helfen, Ingredients-Label eben noch sauberer darzustellen, also Chemikalien in den Labels zu ersetzen.
Na, super. Weil wir jetzt schon bei der wirtschaftlichen Seite sind, das hört sich ja sehr konkret an. Ich denke so, das Potenzial dieses Pilzmyzels hat sich so ein bisschen rumgesprochen, ist erkannt worden auch, dass da wirtschaftlich was drin ist, dass es interessant ist. Also ist da eine neue Bewegung im Anmarsch? Gibt es da Konkurrenz? Also ich denke zum Beispiel an diese Firma Infinite Roots, die bekam ja vor kurzem auch eine sehr große Förderung, ich meine in Europa. Sozusagen führend im Bereich dieser Pilzmyzel-Produktion. Wie positioniert ihr euch da? Wie steht's darum?
Also erstmal ja, da gibt's viel Bewegung und das ist meines Erachtens nach auch, aber es wäre auch komisch, wenn ich dir anderes erzählen würde, die Technologie, die am vielversprechendsten ist für die Zukunft der Nahrungsmittelindustrie. Ich würde grundsätzlich den Markt unterteilen in Unternehmen, die im Grunde schon heute kommerziell aktiv sind oder es sein könnten. Dazu gehören sicherlich Korn, als der Pionier in dem Bereich, oder Korn ist nur die Marke, nicht die Firma, aber Marlow Foods, sicherlich als der Pionier, die das ja schon sehr lange machen, Unternehmen wie wir, die vielleicht noch in einem bisschen früheren Stadium sind. Und dann gibt es die zweite Gruppe, Infinite Roots beispielsweise, die im Unterschied zu uns eben mit Organismen arbeiten, die in Europa zumindest noch nicht zugelassen sind.
Ah ja.
Und deswegen da eben auch noch ein bisschen eine längere Wegstrecke zu gehen haben in Bezug auf die Kommerzialisierung. Da gibt es natürlich Vor- und Nachteile, von beiden Wegen zu gehen. Ich bin der Meinung, dass sowohl der Markt als auch das Problem groß genug sind, dass es da sicherlich Platz für mehr als nur einen Player gibt. Von daher bin ich froh um jedes Startup, das dabei hilft, die Probleme zu lösen. Grundsätzlich, wenn wir uns vergleichen mit den Unternehmen, die heute schon kommerziell aktiv sind, da gibt es eine Besonderheit im Bereich der Fadenpilze, nämlich dass die kommerziell aktiven Player eigentlich alle, ich nenne keinen namentlich, aber dass mir von denen keiner böse ist, im Grunde eigentlich Copycats von Korn sind. Also die haben im Grunde, nachdem die Patente von Korn ausgelaufen sind, das nachgebaut, was Korn entwickelt hat, sowohl den Prozess als auch den Organismus. Und die arbeiten alle auf demselben Fadenpilz. Das ist jetzt erstmal nicht gut oder schlecht, aber ist im Grunde eine Beschreibung von Fakten. Gibt uns aber einen Abgrenzungsvorteil, weil wir arbeiten mit einem anderen Fadenpilz und unser Fadenpilz hat einfach gewisse Vorteile. Über diese kollagenähnlichen funktionellen Eigenschaften haben wir schon gesprochen. Die hat der andere Fadenpilz nicht, weswegen beispielsweise auch die Kornprodukte, um da jetzt ein Beispiel zu nehmen, ja nicht vegan sind, sondern häufig ist da eben Eiweiß als Bindemittel und Geliermittel beigemischt. Deswegen sind die eben nur vegetarisch.
Ah ja.
Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass unser Pilz in sehr langen Fasern wächst, wohingegen Fusarium venenatum, so heißt der Pilz, den Korn beispielsweise verwendet, der wächst üblicherweise in ein paar Millimetern, also von der Faserlänge. Und deswegen muss eben dort auch in diesem High-Moisture-Extrusion-Verfahren, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, um ehrlich zu sein, gerade überlegt, ob ich den deutschen Begriff sagen kann, aber kann ich leider nicht.
Hohe Feuchtigkeit, irgendwie, ja, es muss sehr feucht sein
bei der Produktion. Genau.
Irgendwie so.
Ja, irgendwie so, genau. Kostet auch viel Energie und auch viel Geld. Mhm. Damit müssen im Grunde diese Fasern verlängert werden. Das können wir uns sparen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einfach die Komplexität und damit auch die Herstellungskosten unseres Prozesses deutlich reduziert. Das ist der zweite wesentliche Vorteil neben den Funktionalitäten. Und der dritte, und das ist, wenn man jetzt Lebensmittel herstellt, auch nicht ganz schlecht, ist, dass wir keine sogenannten Off-Notes haben. Das heißt, es gibt bei uns im Material keine Bitternoten oder keine Sauernoten. Der Pilz hat einen sehr angenehmen, neutralen Geschmack. Und das ist bei Fusarium venenatum üblicherweise auch anders, was dazu führt, dass man eben, wenn man mit einer hohen Menge an Pilzmaterial arbeitet, man eben gezwungen ist, diese Geschmacksstoffe beizumischen, die diese Bitternoten überdecken. So, und das sind eigentlich die drei wesentlichen Vorteile, die wir dort haben gegenüber den Playern, die aktuell am Markt aktiv sind.
Das heißt, das biotechnologische oder biologische Screening deines Partners war da entscheidend an der Stelle. Ne?
Absolut, ja. Absolut, genau, war entscheidend. Und das hat natürlich meinen Mitgründer im ganz wesentlichen Maß zu verantworten, im positiven Sinne, dass wir mittlerweile natürlich weltweit gesehen wahrscheinlich irgendwie zu den Top 5 Produzenten von Fadenpilz gehören, wenn man sich das Produktionsvolumen anschaut. Also wir sind innerhalb von 3 Jahren von einem nicht existenten Startup zu einem der größten Hersteller von Pilzmyzel gewachsen. Das heißt, heute hätten wir sicherlich auch eine Daseinsberechtigung alleine darüber, dass wir diese Skalierungsherausforderungen, die sicherlich da sind, also ich beschreibe das immer so ein bisschen als einen simplen Prozess, aber da gibt es schon die ein oder andere Herausforderung und den ein oder anderen Fallstrick. Aber allein, dass wir das dargestellt haben, gibt uns sicherlich eine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber gerade als wir angefangen haben, mussten wir uns ja abgrenzen zu Produkten, die am Markt schon da sind. Jeder fragt, okay, warum gibt es jetzt hier noch den 3., 4., 5., 6., der Korn kopiert? Das hätte sicherlich nicht geholfen.
Die nächste Frage geht schon Richtung Zukunft, sozusagen erstmal am Produkt selber. Hat Philippe noch mehr Ideen oder Organismen im Köcher? Also Fadenpilze, das ist sicherlich auch eine große Familie, wo es noch mehr Arten gibt? Ist da was am Horizont?
Ja, also ja und nein. Also wir sind momentan sicherlich wirklich voll fokussiert auf die Kommerzialisierung dessen, was wir bisher schon entwickelt haben. Und das ist ja einfach so ein großes Feld, was es zu beackern gilt. Und da ist einfach so viel auch positiver Impact, den wir fürs Klima bringen können, drin, dass wir momentan eigentlich wirklich den Fokus darauf halten, erstmal das umzusetzen, was wir bisher entwickelt haben. Wir haben viel über Fleischersatz gesprochen, wir haben über andere Produktkategorien, wo wir eben als Ingredient auch auftauchen können, gesprochen. Es gibt noch einen dritten Bereich, in dem wir im Grunde einen sehr überzeugenden Durchbruch haben mittlerweile, wo wir jetzt auch eben dran sind, das in kommerzielle Produkte zu überführen.
Da machst du es jetzt wirklich spannend. Du hast hier die einmalige Gelegenheit, das zum ersten Mal zu erzählen.
Es ist sicherlich so, dass wir, vielleicht das kann ich sagen, es ist sicherlich so, dass wir immer aus der Perspektive des Problems denken. Also ja. Philipp hat ganz am Anfang mal das Prinzip geprägt und dem folgen wir eigentlich. Wir sind nicht verliebt in unsere Lösung, sondern in das Problem. Und das bedeutet auch, dass wir sehr ergebnisoffen permanent hinterfragen, was können wir wirklich tun, um zielgerichtet und fokussiert das Problem zu lösen. Und es gibt natürlich im Grunde, wenn wir sagen, wir wollen den CO2-Fußabdruck der Industrie verbessern und daraus abgeleitet in der ersten Hypothese, dass die Menge an tierischem Material reduzieren, die konsumiert wird, dann ist natürlich ein logischer Gedanke zu sagen, wir helfen tierfreien Produkten dabei, konkurrenzfähig zu werden. Und das ist auch weiterhin etwas, woran wir arbeiten. Aber es gibt natürlich noch die zweite Perspektive, nämlich tierbasierten Produkten einfach dabei zu helfen, dass sie nachhaltig hergestellt werden können. Und das ist im Grunde ein zweiter Bereich, an dem wir arbeiten. Aber mehr will ich dazu im Status quo noch nicht sagen.
Eure Mission, ich finde sehr, also dass ihr vom Problem her denkt, wir hatten den Klimawandel damit angefangen. Du hast von deinen zwei Kindern, die hast du vorhin erwähnt, also was ist da genau die Mission und dieser Zukunftsaspekt? Woraufhin arbeitest du?
Was es einfach notwendig macht, auch unternehmerisch an Innovationen zu arbeiten, die eben dabei helfen, den Klimawandel, sagen wir mal, zumindest zu verlangsamen, ist sicherlich den Planeten in einem Zustand zu halten, dass meine Kinder, und über diesen kurzen Zeitraum reden wir mittlerweile leider, aber natürlich auch nachfolgende Generationen, ein vergleichbar lebenswertes Leben auf dem Planeten haben können, wie wir das hatten. Und dazu braucht es einfach Innovationen, natürlich auch veränderte Verhaltensweisen. Das ist das, was uns antreibt und was mich im Speziellen motiviert, weil ich einfach der Überzeugung bin, es gibt wenig, was ich als so unfair empfinde, wie die Art und Weise, wie wir die Zukunft meiner Kinder, aller anderen Kinder auf der Welt und eben nachfolgender Generationen eigentlich mit Füßen treten, indem wir einfach Ressourcenverschwendung betreiben, auf Kosten zukünftiger Generationen letzten Endes das Leben auf diesem Planeten riskieren.
Starke Worte, da kann ich gar nichts hinzufügen. Mal sehen, wohin die Reise führt. Hoffentlich kommt es gut an auf dem Markt. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Tim.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und freue mich, wenn wir dann bei euch mal ins Labor reingucken und dein Team kennenlernen werden, auch mit der Kamera. In diesem Sinn sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei den Biopionieren.
Vielen Dank, Oliver.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.